Is my friend. He made this world for us to live in.
He made this world
and gave us everything.
Lord, gave us everything.
And all he has of us is we give each other love. Oh yeah. Don't go and talk about my father.
Scala di Leiter. Sonntag am 12. Da ist die Scala, ja. Im Studio sind der Giorgio, der Dieci, der Andu, der Pucci und der Technik. Once again, der Valentino. Oh, oh. Als erstes wollen wir heute erzählen und ein paar Punkte herausgreifen zu dem, was der Detlef Hartmann an der letzten Veranstaltung, an einer Veranstaltung am letzten Sonntag im Profitreff, wo wir von der Scala ja auch dazu aufgerufen haben, erzählt hat. Und vielleicht ein paar Punkte herausgreifen und ein bisschen darüber diskutieren. Dann haben wir am 5:05 ein Telefon mit dem Jean-Pierre Garbat zu seinem Entscheid für die Verteidigung vom Rees in einem Laienverteidiger zu übergeben und seine Verteidigerposition vorläufig zu sistieren.
Please don't dominate the rap jack if you got nothing new to say. If you please don't back up the check, this train's got to run today. I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. I'd some say better run away, others say better stand still. Now I don't know, but I've been told it's hard to run with the way to go. Other hand, I heard it said it's just as hard with the way to play. Who can deny, who can deny, it's not just a change in style. One step done and another begun, and I wonder how many miles. I spent a little time on the mountain, spent a little time on the hill. Time will. Now I don't know, but I was told in the heat of the sun a man died of cold. Keep on coming on, stand and wait with the sun so dark and the hour so late. Overlook the lack jack of any other habit you ride. It's got no signs or dividing lines and very few rules to guide. I spent a little time on the mountain, I spent a little time on the hill. I saw things getting out of hand, I guess they always will. Now I don't know, but I've been told if the horse don't pull, you got to carry the load. I don't know whose back's that strong, maybe find out before too long. One way or another, one way or another, one way or another, this darkness got to give. One way or another, one way or another, one way or another, this darkness got to be.
Der Ausgangspunkt dieser Veranstaltung am letzten Sonntag im Profitreff ist das Knast-Neubauprojekt, das inzwischen mit einer Abstimmung bewilligt wurde, von Regensdorf 2 gewesen. Wir haben aufgrund von dem, was wir gelesen haben in der Zeitschrift «Autonomie – Neue Folge», den Detlef Hartmann eingeladen, weil wir das Gefühl hatten, er habe sich zusammen mit seinen Freundinnen und Freunde vom Autonomie-Zeitschriftenkollektiv mit der Frage von der Planung, der Erstellung und der Entwicklung von so Modellen und konkreten Projekten im Zusammenhang mit Knastneubau, aber auch anderen sozialen Räumen, Einkaufszentren, Stadtplanung usw. auseinandergesetzt und dann habe ich dazu etwas zu sagen. Ausgehend von einer Vorstellung, dass die moderne Gesellschaft eine starke Tendenz hat, aufgrund der Interessen des Kapitals, dass soziale Prozesse durchrationalisiert werden, dass der öffentliche Raum durchrationalisiert wird, dass die Gesellschaft dadurch fabrikisiert wird und die soziale Kontrolle und der Kampf gegen Autonomie, soziale Situationen verstärkt wird, hat der Detlef Hartmann angefangen am Beispiel von der Stadtplanung uns versuchen zu zeigen, was er damit meint. Er konnte zeigen, dass die Planung, wo diesen Sachen unterliegt, historisch aus dem Nationalsozialismus kommt, dass im Nationalsozialismus Leute angefangen haben, solche Projekte zu verfolgen, aufgrund der Erfahrungen von Aufständen und Kampf gegen den Faschismus, von so autonomen Tendenzen von den Arbeiterquartieren usw., die Projekte entwickelt haben. Und natürlich auch im Zusammenhang mit den Eroberungen, die der Faschismus, der Nationalsozialismus in Europa gemacht hat, die Räume, ist aufgrund von dem in Polen ein Projekt entstanden, wo solche Sachen zuerst mal geplant und auch ausprobiert worden sind. Er hat dann gezeigt, anhand von einem Beispiel, dass ein Mann namens Dr. Meyer, ein SS-Obersturmbannführer, seinerzeit in dieser Planung und Projektierung und Ausführung von diesen Projekten federführend war, dass dieser Mann später, nach 1945 in Deutschland, wieder auf dem gleichen Gebiet weitergeschafft hat und seine damaligen Erfahrungen und Vorschläge praktisch nahtlos hat können übertragen in die Nachkriegsgesellschaft und dort weiterführen. Er hat vor allem anhand der Planung und Verwirklichung von Stadtzentren, Einkaufszentren und Fußgängerzonen gezeigt, wie der soziale Raum fabrikisiert wird, wie der soziale Raum aufgestückelt wird, mit dem Ziel, eben, die Autonomie, die Bewegungsfreiheit, die Unabhängigkeit des einzelnen Menschen zu verhindern, zu beeinträchtigen und auch auszunutzen und zu verwerten. Die gleiche Planung, die gleiche Art von Planung, die gleichen Wörter wie in dieser Planung werden auch in der Planung und Projektierung von Knast benutzt. Das war der nächste Schritt, wo der Hartmann aufgezeigt hat, dass quasi der Zusammenhang zwischen diesen modernen Stadtzentren, Einkaufszentren und eben Knastneubauprojekt von der Planung her gegeben ist.
Just a bit.
Wir möchten jetzt gerne anhand des Beispiels Einkaufszentrum, Fußgängerzone versuchen, ein bisschen zu konkretisieren, wie das Vokabular aussieht und was dahinter steckt, was die Ideen sind von der Planung und Verwirklichung von solchen Projekten.
Dort hat er aufgezeigt, dass eine Planung von so einem Einkaufszentrum sich an der Fabrik orientiert, also das, was in der Fabrik entwickelt worden ist. Jetzt geht es beim Einkaufszentrum nicht mehr um das Produkt, sondern um die sogenannte kaufkräftige Bewegungseinheit. Das ist ja so ein Ausdruck von dem Vokabular. Und dann hat er aufgezeigt, dass in einem Einkaufszentrum Zwangsverkehrseinrichtungen, Zwangswege erstellt werden, wo eben die kaufkräftigen Bewegungseinheiten an Maschinen-Einkaufszentrum angeführt werden. Wichtig ist, dass außerhalb von dem Einkaufszentrum keine interessante soziale Anlässe stattfindet oder aufgesucht werden können von diesen kaufkräftigen Bewegungseinheiten. Dass es also durch die Töne und die Eintönigkeit rundherum, dass es konzentriert auf das Einkaufszentrum. Und die Zwangsverkehrseinrichtungen, die bestehen dann aus gezielt angelegten Sitzgelegenheiten, Vitrinen, Grünflächen. Und mit denen wird dann die kaufkräftige Bewegungseinheit, der Strom, wird dann in der Geschwindigkeit geregelt. Das heisst, es führt an bestimmten Orten, wo es gezielt darum geht, dass jetzt der Strom von Leuten, von Verkäuferinteressentinnen und Interessenten an die Schaufenster angeführt werden, dass es gar keine Möglichkeit gibt, dass es irgendwo noch jemand anders durchgeht, sondern dass sie irgendwie gezielt darauf hingerichtet werden, dass sie eben an die Schaufenster ankommen. Und es werden Situationen genau definiert, wo was muss oder kann gemacht werden. Das heisst, dort kann gesitzt werden, dort gesessen werden, dort kann telefoniert werden. Und so hat er irgendwie das versucht klarzumachen, dass eigentlich die Situationen genau bestimmt werden und dass die Kaufkräfte kräftige Bewegungseinheit keine andere Wahl hat, als sich so zu verhalten, wie sie eben muss, dass sie eben kann verwertet werden. Das heisst, dass eben die im Einkaufszentrum der nötige Umsatz kann gemacht werden.
Was in diesem Zusammenhang dann auch leicht fällt, ist die rauszufiltern oder die Leute rauszufinden, die sich eben nicht an den Ablauf halten. Mhm. Oder? Die fallen durch das dann sehr schnell auf und sind dann quasi werden abgedrängt oder laufen nicht mit oder stehen irgendwo an einem Ort, wo sie nicht stehen sollten. Oder die fallen zwangsläufig auf in diesem Ablauf. Oder? Und die können natürlich dann weggefangen werden oder angehauen werden von jetzt möglicherweise Sozialarbeiter, die zum Beispiel Jugendliche irgendwie ankicken, die das Gefühl haben, die hängen um. Oder dann im anderen Fall natürlich auch von den Bullen. Jetzt der Vergleich Zwangsverkehrseinrichtung im Einkaufszentrum und zum Knast ist zum Beispiel etwas, wo ja offensichtlich jetzt ist. Oder? Also, das heisst, der Versuch mit der Architektur, die Leute zu zwingen, einen bestimmten Handlungsablauf so vorzunehmen und auf keinen Fall anders, ist etwas, wo im Knast-Neubau-Projekt Regensdorf genau auch vorhanden ist. Oder? Das Thema getrennte Wege, getrennte Funktionen, wir haben das schon verschiedentlich angesprochen, läuft genau auf das raus. Es geht eben darum, dass der Gefangene genau dort durchläuft, wo das Knastregime will, dass er durchläuft, dass er nicht kann eben rausstehen, dass er nicht kann irgendwie einen anschnurren kann, dass er nicht, dass das da nichts passieren kann. Oder? Und in dem Bereich stimmt das überein, kann man die Erfahrungen, die jetzt anhand zum Beispiel von Einkaufszentren, die schon gebaut sind, gemacht worden sind, anhand von dieser Planung eben auch in den Parallelen ziehen und sagen, ja, bauen wir doch den Knast so, dass eben der Gefangene auch strömen muss, dass er im Hof nicht umhängen kann oder rumstehen und Das ist zum Beispiel ein möglicher Vergleich in diesem Zusammenhang.
Er hat dort, es gibt in Deutschland in der BR einen Koryphäe auf dem Gebiet von Knastplanung. Das ist der Graue. Der hat schon, der ist für verschiedene Knastneubauten in der BRD verantwortlich, unter anderem Köln. Und er hat genau aufgezeigt, dass eigentlich das, was wir jetzt aufgeführt haben, von dem Vokabular in Bezug auf die Durchrationalisierung des öffentlichen Raums, dass das eben bei der Knastplanung quasi identisch ist. Also, dass es darum geht, Optimierung der Raumoptimierung, dann Perfektionierung von der sozialen Kontrolle und die optimale Verwertung von der Gefangenen.
Also so wie der Hartmann das gebracht hat, am letzten Sonntag, habe ich es vor allem so interpretiert und ich nehme an, aufgrund von dem, was er geschrieben hat, meint er das auch ein Stück weit so, dass das eigentlich Illustrationen sind, Bilder vor allem, also was du jetzt geschildert hast, von denen zum Beispiel Einkaufszentren, Bilder sind schlussendlich für eine Idee, für eine Strukturvorstellung. Und die Vorstellung, die drückt sich natürlich, soll sich nicht nur in der Architektur widerspiegeln, sondern das ist eine Vorstellung von einer Kapitalidee, von einer strukturierten Gesellschaft mit einer Basis von Modell, von Regelkreis, von Regelvorstellungen, also jetzt vom Kapital aus gesehen. Und ich glaube, dass die Struktur, die du jetzt gesagt hast, die architektonische Struktur, dass die eigentlich natürlich grundsätzlich müssen transponiert werden können in eine gesamte soziologische Anschauungsweise, oder? Also das findest du auch in der Sprache der modernen Soziologie zum Beispiel wieder, oder? Die Sprache. Also es geht darum, Rahmen zu schaffen, wo eben zum Beispiel abweichendes Verhalten zum Beispiel rausfällt, automatisch sogar ein Stück weit rausfällt, also ohne dass direkt eingegriffen wird, extern. Es ist eine strukturelle Kontrolle schlussendlich, wo die Idee ist hinter dem Ganzen. Und die Bilder, die du jetzt erwähnt hast, die findest du teilweise verwirklicht, eben in einem Knastneubau, in Einkaufszentren, in Variationen in verschiedenen. Die findest du zum Teil in komischen Ansätzen auch wieder, wo du merkst, das ist irgendwie eine Idee da mal gewesen, aber verwirklicht worden ist mit anderen Prioritäten dann plötzlich wieder. Dann gibt es ganz komische Mischformen daraus.
Es gibt was meinst du damit?
Ich wollte jetzt eigentlich darauf kommen, wie das den konkreten Ausdruck findet. Also, du hast jetzt keinen Namen genannt, oder weißt du, Einkaufszentrum so und so. Oder,
ja, ja.
Also beim Knast ist jetzt klar, da geht es um den Neubau in Regensdorf. Und ein Beispiel, wo man das relativ gut sieht, dass es umfassender ist als nur architektonische Beeinflussung von Wegen, von Bewegungsabläufen und so, finde ich, ist zum Beispiel der Uetlihof, das SK-Verwaltungszentrum, wo so ein integrales System ist von Wohnen, Leben, ganz generell von Reproduktion. Also da hat es Einkaufszentren drin, die dazugehören, da hat es x Sportclub, da sind sämtliche Versicherungen, alles gehört zum gleichen Konzern, der SKA und natürlich der ganze Arbeitskomplex. Oder? Also dort findest du die Bilder, die Kontrollmechanismen, die strukturellen Kontrollmechanismen, findest du dort in einem recht breiten Rahmen wieder. Und also das ist jetzt vielleicht der Punkt, wo man schnell darauf hinweisen muss, dass es eine Sendung geht, mal über den Uetlihof im Moloch. Und die Sendung ist auf ziemlich Echo gestossen. Und es haben verschiedene Leute Kassetten verlangt. Darum wird die jetzt nochmal wiederholt. Und zwar am nächsten Sonntag, zu Abend um 7 Uhr. Das ist eine Stunde lang. Und dann wird sie noch einmal mehr nochmal wiederholt am Montag drauf, am Morgen um 9 Uhr. Also nächsten Sonntag in einer Woche, am 7 Uhr am Abend und am Montagmorgen drauf um 9 Uhr nochmal die Sendung über den Uetlihof, wo vor allem auch auf diese Aspekte eingeht und versucht, das aufzuzeigen. Zum Teil mit den gleichen Terminologien oder mit ähnlichen Anschauungsweisen, wie sie zum Beispiel eben der Hartmann auch hatte, wo er davon ausgegangen ist für diese Sachen. Oder? Wir sind eben vorher gerade stehen geblieben bei einem konkreten Beispiel, das relativ umfassend ist, wo man die Mechanismen und die Ideen relativ noch offensichtlich findet, wenn man sich ein bisschen darum bemüht, der Uetlihof. Es gibt andere Beispiele oder Ansätze zum Beispiel auch in der Stadt Zürich zu dem. Es gibt Strukturierung von den kleineren, neueren Einkaufszentren, zum Beispiel in der Stadt selber wieder. Also man muss ja davon wegkommen, vom Einkaufszentrum im Grünen aussen. Es findet an und für sich wieder eine Umkehrung vom Trend statt, dass man aus der Stadt rausgeht. Also dass man versucht, wieder Bevölkerungspolitik in der Stadt so zu betreiben, dass ein Mittelstand bis oberes Kader in die Stadt zurückzieht. Somit macht man eben attraktive Einkaufszentren, der Begriff wird auch schon nicht mehr gebraucht, in der Stadt drin. Ein Beispiel ist die Stadelhofen-Passage. Ein Beispiel wird sicher sein der HB Südwest. Dort findet man die Struktur, die du vorhin gesagt hast, sicher auch in recht ausgereifter Form, also von der Leitung von der Psycherströme, von Pendlerströmen. Beim HB Südwest kommt dann noch dazu, dass es dort natürlich eine sehr grosse Durchmischung gibt, auch wieder von Arbeitswelt, von Wohnen und von einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Und wie das dort gelöst wird oder gelöst soll werden, da gibt es recht verschiedene Philosophien bei den Planern. Man findet eine Idee vom Architekt her, die das Ganze bringt, einen alten 68er. Der hat schon noch irgendwie gewisse Ansätze drin, ein bisschen Freiräume zu lassen im Ganzen, also den Leuten irgendwie Bewegungsfreiheit zu lassen. Dann findest du irgendwie gewisse Ansätze vom Konsortium drin, also von der Wirtschaft, wo ein bisschen in eine andere Richtung zielt, meiner Meinung nach. Also das ist jetzt Interpretation. Und der HB Südwest wird sich dann zeigen, wenn er steht, wie das genau funktioniert. Weil ich finde, das ist noch schwierig abzuschätzen im Detail, wie der genau rauskommt. Und sie haben selber auch zum Teil Schwierigkeiten, wirklich ihre Ideen durchzusetzen. Also, oder genau festzulegen, was das jetzt wirklich wesentlich und wichtig ist an dem ganzen Bau.
Das finde ich einen wichtigen Aspekt, wo du sagst, der alte 68er, wo noch Gewicht drauflegt, dass es Freiräume gibt und so, also wo quasi sozial, ja, also wo es darum geht, dass soziales Verhalten eben ausgeforscht wird und dort wieder reguliert wird, also wie das der Hartmann ja geschildert hat mit der Fußgängerzone, dort nimmt man zuerst mal an, ja, ist gut, kein Auto, hat noch ein bisschen Grün und so, und wenn man es genauer durchschaut, sieht man, dass eben die freien Räume trotzdem nicht mehr gibt, sondern dass einfach so soziales Verhalten vermasst wird und reguliert wird. Oder? Also ja. Dass die freien Räume ganz klar unter dem Anspruch von der Kontrolle erstellt werden.
Das sind freie Räume definiert aus einer ganz bestimmten Position. Oder? Und diese Position die darf natürlich nicht in Frage gestellt werden, weil sonst ist auch der Freiraumbegriff in der Bach ab. Das ist auch klar. Oder? Also er stellt sich dann vor, mit vielen Palmen und ein bisschen Grün und ein paar Freitreppen, das sei schon der Freiraumbegriff oder, von einem grossen Schnitt von der Bevölkerung zum Beispiel.
Also ich glaube, im Neubau-Projekt werden sicher so Elemente auftauchen, oder, wo kaschierend sind, also wo das Ganze irgendwie mildert. Oder das könnte man jetzt noch gut vorstellen. Oder? Aber ich glaube, die Ideologie und die Idee von der strukturellen Durchorganisation und von der Verhinderung von Autonomie und von der Verschärfung von sozialer Kontrolle. Ich glaube, die bleibt bestehen und ist irgendwo die Basis oder, von diesem Projekt auf jeden Fall. Und ich glaube, dann eben auch die Basis von diesen diversen Projekte jetzt, wo Mischformen sind in der Erscheinung, oder? Wenn man sie dann sieht, hat man das Gefühl, ja, das ist nicht so hart und das ist doch auch noch gerade ein bisschen. Und trotzdem ist, glaube ich, kann man schon sagen, dass dahinter die Tendenzen stehen, weil das ja Tendenzen sind, die in der Auseinandersetzung zwischen Kapital und den Leuten oder den Unterschichten und den Menschen in der Gesellschaft, die jetzt sagen wir, klassenmässig nicht auf der Herrschaftsseite stehen, oder? Ist irgendwie dann immer die gleiche und die aufgrund von deren werden ja dann die Ideen entwickelt und überall angewendet. Oder? Und ich glaube, das ist dann schon eine Kontinuität, die wo Breite hat und wo auch über längere Zeit sich durchzieht. Auch wenn sie in einzelnen älteren Projekten vielleicht noch etwas anders aussieht, wenn es Retuschen gibt, Veränderungen. Oder?
Man kann ja sehen, dass das so. So soziale Räume, die konstruiert werden, dass die ja irgendwie immer wieder gebraucht werden als Treffpunkt und so. Also, du hast zum Beispiel das man braucht wegen dem Glattzentrum. Ja. Oder dass eigentlich dort, wo die Massen angeführt wird, dass das natürlich irgendwie automatisch das Bedürfnis von Treffen und sich eben nicht unbedingt an das halten, wie man sich muss verhalten muss, eben zum Beispiel kaufen und so, dass zum Beispiel die Jungen sich dort treffen beim Würstelstand und so. Aber
ja, das ist ja dann auch die Situation, ob man überhaupt kaufen kann. Also es gibt, das ist ja dann eine andere Entwicklung in der Gesellschaft, wo irgendwie offensichtlich am Eintreten ist. Oder? Vielleicht bei uns in der Schweiz noch weniger als in anderen Ländern. England oder Frankreich oder vielleicht auch BRD, was man hört und liest, ist eben das Problem dann schon das, dass zum Teil einfach der Stutz nicht mehr ist, dass die Arbeitslosigkeit massiv zunimmt, dass dann gar nicht mehr dem kannst entsprechen und trotzdem gibt es keine Möglichkeit, irgendwo so hinzugehen, irgendetwas anderes zu machen, als das, was dir da vorgesetzt wird, im Zusammenhang jetzt mit einem Einkaufszentrum und dann gibt es natürlich automatisch Lampen, oder?
Dann gibt's, eben, dann ist Konfrontation, die Überwachung ist relativ perfekt und so und dann läuft die Repression dort, wo sich Leute oder Junge treffen und quasi sich nicht an das halten, was muss gemacht werden auf dem Raum.
Ja, das ist aber auch irgendwie jetzt noch im Ende 70er, 80er Jahre, ja, so der Begriff von der Nische zur Betonierung, also einerseits im ökonomischen Bereich und auf der anderen Seite einfach rein architektonisch, also der Bellevue-Treffpunkt war für Leute, die in der Stadt Zürich sich nie mehr können treffen. Das kann man jetzt anschauen, wie das aussieht. Das ist frisch gekachelt und schön abdeckt und so sieht so glänzig aus wie ein McDonald's-Stand. Oder noch, wenn man zum Beispiel Bäckerei Zürcher mal schaut, dann kommt sicher wieder zwischen Weihnachten und Neujahr im Fernsehen. Also, wenn man dort das Leben anschaut, das noch vor 20 Jahren in der Langstrasse war und jetzt geht schauen, dann hat man eigentlich gar keinen Bewegungsfreiraum mit. Man fällt schon nur auf. Vielleicht jetzt gerade an der Langstrasse, so spät am Abend noch nicht so. Aber die Tendenz ist so, dass einfach überhaupt keine Nischen mehr sein, wo man irgendwie sich aufhalten kann, ohne dass man gerade erfassbar ist und erkennbar. Also, am besten hat man es ja gespürt, dass im Dörfli in den letzten Jahren und jetzt bei der Offensive vom Staat gegen die Junkies. Ich meine, es ist auf dem Hirschen ist so ein Konzept eigentlich schon verwirklicht, dass man einfach auffällt, wenn man sich gegen die grosse Masse verhalten, also wenn man nicht durchströmt, dann fängt es auch schon bei den Kleidern an, bis zu, wie man sich bewegt. Und wenn man sich dort irgendwie in einer so einer geschützten Stelle zu lang aufhält, dann fällt man ja einfach auf, weil das nicht üblich ist auf dem Hirschenplatz. Und dann kann man, also die Polizei kann dort konkret einfach mal ein bisschen schauen, was hinter den Bänken und so sich abspielt. Und dann mit der Zeit haben sie immer die gleichen Gesichter im Blick und können mal die kontrollieren und die Busse abschleppen und erfassen. Also das ist eine klare Sache. Im Knast ist es ja zum Beispiel in Bern ist ein Unterschied zwischen Witzwil und Hindelbank architektonisch. Witzwil ist wie schon berichtet, neu bauen. Dort gibt es keine Nischen mehr. Also dort läuft man einfach auf diesen Weg von einem Pavillon ins andere. Und in Hindelbank, was noch ein alter Knast ist in dem Sinn, wo noch nicht so alles strukturiert denkt ist, dort hat es noch, zum Beispiel vor einem Jahr, wenn wir jemanden zum Besuchen gefahren und dort gewartet hat, dann sind plötzlich irgendwelche Frauen dort gefangen, sie kommen und haben angefangen zu schneddern und haben Zigaretten ausgerissen und so und ja, Gruß sagen sie auf dieser Ebene. Und wenn wir heute dort mal stehen, dann kommen sie quasi im Salsenschritt vorbei, wie in einer Kaserne. Ist also dort schon, wird es auf struktureller Ebene von der Organisation, wie man den Arbeitsweg macht, wird es aufgefangen, das planische Manko, das herrscht. Und jetzt kommt man also nicht mehr ins Gespräch mit einer Gefangenen, die von einem Haus zum anderen muss gehen. Also die darf nicht mehr bleiben stehen und reden. Oder die
es gibt einen Punktabzug bei der Arbeitsbewertung.
Oder? Ja, das ist der ganze Rattenschwanz eben, ja. Also es gibt am Schluss gibt es weniger Stutz, oder, wenn man Punktabzug hat. Und somit ist eben Disziplinierung läuft, weil jetzt die Architektur noch nicht überall so weit ist, wie es Idealvorstellung ist, wird es einfach mit Disziplinierungsmaßnahmen probiert, mal zu korrigieren. So rein pragmatisch, man geht auch wieder rein. Aber also das ist auch die Tendenz in den Gefängnissen. Oder?
Also, dann wären wir jetzt beim Knast. Der Hartmann hat klar ausgeführt, dass gerade vom Kapital her eben der Kampf drinnen und draussen lanciert ist. Und dass auf schweizerischer Ebene eben Regensdorf 2 und 3, das jetzt im Sommer 86 im Bau kommt, dass das auch wieder ein Bachstein auf der Linie von dem neuen Angriff auf schweizerischer Ebene ist. Also in der Schweiz kann man sagen, Jean Dolan ist schon mal ein Knast, der nach den neueren Kriterien von dem Kampf um Kapital, um Kontrolle und Verwertung besteht, samt aus Bern. Es geht darum, dass eben die Planung, die im öffentlichen Raum, in der Gesellschaft draussen vorantrieben wird, dass die noch extrem brutalisiert im Knast zu verwirklichen kommt. Mit dem Ziel von der Kontrolle und von der Verwertung der Gefangenen. Es geht darum, dass die kommunikativen Möglichkeiten, die sozialen Möglichkeiten vom Überleben im Knast selber zerlegt werden und zerstört werden. Man kann das vielleicht auf Bezug auf das Neubauprojekt eben mit dem Konzept der getrennten Wege und der getrennten Funktionen. Also es gibt mehrere Knäste innerhalb von Regensdorf 2 und 3, die verschiedene Knäste haben ihre separaten Spazierhöfe. Die Gefangenengruppen sind unter sich isoliert. Innerhalb von diesen Knästen gibt es auch wieder ganz klare funktionale Situationen. Es gibt den Fernsehraum, Aufenthaltsraum und es gibt Zellen. Und die Überwachungsmöglichkeiten sind grösser. Es gibt die getrennten Wege zu den Arbeitsplatz, also die verschiedenen Gefangenengruppen haben gar nicht Möglichkeiten, dass sie sich durchmischen können. Das heisst eben, dass eigentlich die sozialen Möglichkeiten total eingeschränkt werden. Und es geht da im Kapital darum, eben die Individuen, die Gefangenen völlig verfügbar zu machen. Und zwar eben können für die neuen Resozialisierungs- und Verwertungsbestrebungen in der verknasteten Gesellschaft zu unterwerfen. Jetzt ist Claudia am Telefon. Du hast noch etwas wollen sagen zu dem, was wir jetzt gerade am Diskutieren sind?
Ja, ich wollte noch etwas ergänzen wegen der Hindu-Bank, die vorher ist gesagt wurde. Also die Entwicklung, weißt du, dass jetzt eben auch die Freiräume, wo vor einem Jahr vielleicht noch feststellbar war, dass die vorzu eingeschränkt werden, dass das nicht einfach eine zufällige Entwicklung ist. Also da ist vor etwa anderthalb Jahren, glaube ich, ist extra so ein Betriebsökonom, oder wie die Typen da heissen, eingestellt worden. Mhm. Also einer, der sein Auftrag ist, irgendwie, dass er schaut, dass die Betriebe innerhalb der Kiste dass die produktiver werden. Oder? Und das hat einfach dazu geführt, dass die Bewertung von der Arbeit und der Arbeitsweg und das alles wahnsinnig viel strenger gehandhabt wird. Und eben das mit dem Punktesystem, das ich vorher schon erwähnt habe, und dass der Weg von der Zelle oder von dem Bau, wo die Zellen sind, zum einem von diesen Betrieben, dass der viel mehr kontrolliert ist und da so wirklich in Gruppen, in zügigem Schritt muss der Weg zurückgelegt werden, oder? Und wenn da jemand ein bisschen neben rausläuft oder ein bisschen langsamer ist, dann gibt es eben sofort Abzug. Und die Entwicklung, denke ich, schon irgendwie parallel, oder wenn man von Hindelbank redet und vom neuen Vollzugssystem, redet man immer vom Behandlungs- und vom Betreuungsvollzug und das steht im Vordergrund. Und das andere läuft aber ganz, also gerade zusammen eigentlich, oder? Es gehört fast dazu, dass gleichzeitig eben auf dieser Ebene von der Verwertung also sind wir viel härter einfach wird und ganz klar und durchgezogen wird. Das wäre es eigentlich.
Gut, danke.
Merci.
Gut, ciao zusammen.
Ciao. Ciao. Also es geht dann nicht darum, der Hartmann führt das auch noch aus, dass das die Arbeitsgeschwindigkeit der Pfähle eben auch optimiert wird und rationalisiert wird, dass es dort darum geht, dass der Bewegungsraum von der Pfähle viel mehr kanalisiert wird und von dort her ihre Überwachungsfunktion noch weiter perfektioniert wird. Nach der nächsten Platte gehen wir dann zu dem Beispiel über von Widerstandsaktion in Bielefeld-Brackwede, wo der Hartmann auch noch ausgeführt hat, wo ich noch wichtig finde, dass man da noch ein bisschen drauf einsteigen.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back.
Vor gut einem Jahr hat eine Widerstandsaktion im Hochsicherheitstrakt von Bielefeld-Brackwede stattgefunden. Und zwar in Form eines Hungerstreiks. Brackwede ist im 77 gebaut worden und im 82 nochmal auf einer neueren Ebene umstrukturiert worden. Und ist sicher von der Planung und von der Rationalisierung her eine von diesen Superknästen, wie sie jetzt in der Schweiz geplant werden, in Form von Regensdorf 2 und 3. Der Grund für den Widerstand im Hochsicherheitstrakt war der rasante Zugriff von dieser Strategie von Zerstörung und Vernichtung von Individualität und gleichzeitig schärferer Verwertung. Der Hochsicherheitstrakt ist ein Knast im Knast selber, ein extremer Ausdruck von Zerstörung und Unterwerfung. Eine Disziplinierungsanstalt und konzipiert als Kern von extremer Verwertung. Der Klaus Fiemann hat das in dem Hörspiel, das er mal für das Lora gemacht hat, also für die Scala, hat er das beschrieben. Ich lese hier daraus noch mal kurz, damit man sich ein Bild machen kann. 1982 wurde Brackwede 1 schon wieder umgebaut. Auf die Mauern kamen Wachtürme wie aus einem schlechten Zukunftsfilm, angeblich schusssicher. Eingebaut wurde auch eine neue Eingangsschleuse mit viel Metallspürgeräten und Panzerglas. Aber der Kern des Umbaus war der neue Hochsicherheitstrakt. 3 Stockwerke hoch mit insgesamt 14 Zellen und zig Kameras. Außerdem 2 Arbeitsräume, eine Sanitätszelle, eine Küche und 2 Aufenthaltsräume mit Fernsehern sollen ein angebliches Privileg darstellen für die Traktgefangenen. Ob dies auch die sogenannte Beruhigungszelle darstellen soll, deren einziges Inventar aus 2 gepanzerten Videokameras und einem Loch im Fußboden zum Reinscheißen besteht, ist fraglich. Natürlich wird auch der kleine Trakthof videoüberwacht, wie überhaupt Kameras zum Merkmal eines solchen neuen Knasts gehören. Das Allerheiligste ist dann auch die Zentrale mit ihren aneinandergereihten Fernsehmonitoren. Nicht nur der Hochsicherheitstrakt, der ganze Knast wird permanent geputzt, stinkt geradezu nach Putzmitteln und ist ständig neonhell erleuchtet. Alles, was sich auf den geraden, hellen Fluren bewegt, wirkt wie ein Fremdkörper. Die Gebäude und Höfe wirken völlig steril, strahlen geradezu eine Krankenhausatmosphäre aus. Selbst das Knastessen wird in blitzenden Tabletts ausgegeben und nicht mehr mit Schüsseln. Die Qualität ist allerdings dieselbe wie früher. Durch überall angebrachte Lautsprecher kommen Dutzend Male am Tag Durchsagen bis in die letzte Zelle, bis auf die Höfe und bis in den letzten Kellerwinkel. Stille Ecken wie in alten Knästen gibt es hier nicht mehr. Alles ist zu sauber, zu ordentlich und zu genau durchorganisiert. Ordnung, Sauberkeit, Disziplin, Pünktlichkeit, Gehorsam und ähnliche Begriffe werden als zentral für ein geregeltes Leben in Staat, Militär und Wirtschaft herausgestellt. Ein Trakt besteht nicht nur aus den oft beschriebenen Überwachungs- und Isolierungseinrichtungen, sondern auch aus einer bestimmten Tageslauforganisation. Zu der gehören auch die sogenannten Disziplinarmaßnahmen, die als knastinterne Gerichtsbarkeit zu verstehen sind. So reicht der Strafenkatalog für Arbeitsverweigerung bis hin zum Arrest in Bunkerzellen, sogenanntes eigenmächtiges Ausschalten des Fernsehers im Gemeinschaftsraum bringt 2 Wochen Einzelhaft. Ungenügendes Putzen der Zelle zieht Einzelhaft nach sich, bis sauber gemacht ist, wobei die Definition von sauber der Laune des Wärters unterliegt. Für Reden am Zellenfenster trotz Einzelhaft gibt es jeweils einen Tag in der Beruhigungszelle und Transport dorthin in Hand- und Fußfesseln, wonach es schon einmal zu einer ausgerenkten Schulter kommen kann, die erst später im Krankenhaus behandelt wird. Was nicht durch Disziplinarmaßnahmen zu regeln geht, wird durch angebliche Sicherheitsmaßnahmen erledigt. Das reicht vom Entzug aller möglichen privaten Gegenstände bis hin zu Verboten, Tonbandkassetten ausgehändigt zu bekommen, wobei es dann auch keine Rolle spielt, dass diese von einer blinden Freundin geschickt wurden, die anders nicht kommunizieren kann. Das Experiment von Kontrolle und Zwangsarbeit ist in dem Knast, im Knast, in dem Hochsicherheitstrakt gestartet worden. Und es ist darum gegangen, eine neue Initiative von Zwangsarbeit können zu errichten. Der Klaus beschreibt dann näher, aus was die Zwangsarbeit besteht. Ein allgemeiner Arbeitszwang ist typisch für Neubauknäste. Durch moderne Werkhallen und Arbeitsräume werden viele Firmen aus der Umgebung angelockt, die ihre stupide Idiotenarbeit im Knast machen lassen, weil sich draußen kaum mehr wer findet, der sie für wenig Geld machen will. In den meisten Altbauknästen gibt es demgegenüber nicht genügend Arbeit für alle Gefangenen. Wer nicht will und seinen Einkauf auch anders klar kriegt, muss nicht unbedingt arbeiten. Hier dagegen gibt es für die sogenannte Arbeitsverweigerung so lange Disziplinarstrafen und Arrest, bis es die meisten Gefangenen dann doch vorziehen, arbeiten zu gehen. In der Knastwelt wird heutzutage nicht wie in Orwells 1984 erwartet, dass wir den großen Bruder lieben. Hart arbeiten für ihn sollen die Gefangenen allerdings schon. Das Neue, der Zwangsarbeit im Trakt, sind zwei eingebaute Arbeitsräume, die sowohl per Video als auch direkt durch Werkbeamte überwacht werden. Die hier geforderte Zwangsarbeit besteht aus dem Zusammenstecken von Elektroschaltern täglich 8 Stunden im Quasi-Akkord. Erreicht der Gefangene die vorgegebene Stückzahl nicht, wird ihm zumindest sein Lohn, 4,50 Mark pro Tag, gekürzt. Schafft es ein Pensum längere Zeit hindurch nicht, werden Repressalien bis hin zu Bunkerstrafen verhängt. Und Bezug auf die Zwangsarbeit, die da vorgesetzt wird. Die betreffende Firma lässt seit Jahren im Knast Elektrostrecken montieren. Sie zahlt dafür der Anstaltsleitung Stücklöhne, die auf der niedrigsten Stufe der entsprechenden Heimarbeitstarifverträge stehen. Der Hauptvorteil der Firma liegt nicht einmal